Beim letzten Mal sind wir angekommen in Vers 31 in Kapitel 9. Das Volk Israel hat ein Bußgebet gesprochen und eigentlich ging es bisher nur darum, was Gott für sie getan hat und wie sie sich dann verhalten haben. Jeden dann wieder, was Gott für sie getan hat, wie sie sich verhalten haben. Immer wieder hin und her. Und ganz besonders nett ist, wenn ihr euch da mal die Zusammenfassung des Buches Richter anguckt, die am Anfang des Richterbuches selber zu finden ist. Da passt alles wunderbar zusammen. Gott ist treu, gnädig und barmherzig. Das war das Letzte, was sie jetzt bekannt haben, als sie gesagt haben, auch wenn wir uns dir gegenüber ständig so verhalten haben, du bist gnädig gewesen. Und das ist das Wichtige dabei. Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist geduldig und von großer Güte. Besonders wichtig dann, wenn ich selber immer wieder bemerke, ich schaffe es einfach nicht. Oder wie Paulus es sagt, sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Das ist das Praktische dabei. Da, wo ich selber nicht kann, da, wo ich selber versage, da ist Gott größer. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn uns unser Herz verdammt, so ist doch Gott größer als unser Herz. Also, immer wieder kommt der Teufel auf verschiedene Weisen an, um mich, nachdem er mich zur Sünde verführt hat, noch dazu zu bringen, dass ich mich schlecht fühle. Und zwar in dem Sinne will er mich dazu bringen, dass ich mich von Gott wegbewege. Wenn es der Heilige Geist macht, der mich zum Schlechtfühlen bringt, dann bewegt er mich zu Gott hin. Aber der Teufel sagt halt, das Herz, er sagt halt durch das Herz, dass es mich verdammt, weil ich mal wieder alles Mögliche gemacht habe, was nicht richtig ist. Und dann sagt eben der Heilige Geist, aber Gott ist größer. Er ist nicht nur größer als die Macht um dich herum, er ist auch größer als dein Herz. Und das ist das Tolle dabei. Jetzt steigt das Volk ein, oder steigt nicht ein, geht weiter, aber es gibt jetzt eine Kehrtwende in dem Gebet, nämlich jetzt geht es um ein anderes Thema, es geht nicht mehr um die Geschichte. Also Vers 32. Und nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat. Unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Da steckt schon ganz viel drin, kennt ihr aber ja bei mir. Also, unser Gott, schon mal ganz wichtig. Es ist nicht irgendein Gott, es ist unser Gott. Und auch nicht in diesem Fall nur mein Gott, mein persönlicher, sondern unser Gott als Kollektiv. Jesus hat ganz bewusst uns beigebracht zu beten, unser Vater im Himmel. Nicht mein Vater, stimmt natürlich auch, das gibt auch diverse Aspekte davon, aber unser Vater im Himmel. Und dann eben auch unser tägliches Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schulden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ständig geht es da um das Kollektiv. Und zwar nicht als eine breite Masse, in der es keine Individuen gibt, sondern eine Masse von Leuten, die alle vor Gott verantwortlich sind. Die aber eben auch wissen, wir sind als Kollektiv vor Gott verantwortlich. Wir haben nicht einfach bloß eine persönliche Verantwortung, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Und darum unser Gott. Auch nochmal, unser Gott zieht sich zurück bis zu den Vätern. Bis zu Abraham, Isaak und Jakob. Und man kann eigentlich noch bis davor gehen. Unser Gott, der sich durch die Geschichte hindurch als der treue Gott erwiesen hat. Der Gott, der sich als der Allmächtige erwiesen hat. Der Gott, der immer und immer wieder in allen Situationen der Retter gewesen ist. Dann, du großer Gott, nicht mit die Hände über den Kopf oder ans Gesicht schlagen, ach du großer Gott, sondern tatsächlich hier ist es gemeint. Gott ist groß. Und das darf uns auch immer wieder bewusst werden. Das vergesse ich auch immer wieder. Groß im Gott ist größer als unser Herz. Gott ist größer als die Situation, in der ich drin stecke. Er ist groß. Ganz gleich, womit ich es vergleiche. Er ist groß. Und wenn ich diesen Blickwinkel habe, dann geht alles andere in eine andere Perspektive. Mächtig und furchtbar wird er hier genannt. Mächtig, klar, der Allmächtige. Der, der alles kann, was er will und alles will, was er kann. Und furchtbar. Jep, denn es ist eigentlich das Allerbeste, wenn man sich vor Gott fürchtet. Schon ein paar Mal gesagt, nicht dadurch, dass wir die Liebe komplett außer Acht lassen, sondern weil wir ihn lieben. Und nochmal ganz besonders, weil ich sehe, was Gott mit Jesus am Kreuz getan hat und wie Jesus den ganzen Zorn Gottes getragen hat, dass ich sage, oh, sowas ist Gott fähig. Dann wähle ich die Furcht des Herrn. Und dann fürchte ich mich vor nichts anderem mehr. Und sie beschreiben ihn noch weiter, also unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst. Das hatten wir ganz am Anfang des Buches auch, als Nehemia gebetet hat. Also Bund, den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob, den Bund mit Mose, den Bund mit David. Jetzt schließlich den Bund mit Jesus, den wir bedenken, wenn wir Abendmahl feiern. Darum mache ich das immer wieder gern. Und auch heute wieder. Der Bund. Und eben die Treue, weil Gott treu dazu steht. Achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat. Könnt natürlich jetzt sagen, Gott ist der große Gott, er steht über allem, dass er dann sagt, das bisschen da. Darüber regst du dich auf. Ich finde, das ist eine Tendenz, die wir im Westen haben. Also, das eine ist tatsächlich, dass wir jammern können wie die Weltmeister. Dann auf der anderen Seite können wir aber genauso gut vom Pferd fallen, dass wir sagen, ja, aber anderen geht es ja viel schlechter. Das, was bei mir ist, das ist ja gar, wenn ich das vergleiche mit anderen, vergleich's nicht. Guck erst mal drauf, okay, ja, mir geht's schlecht in dieser Situation. Und dann aber zu sagen, Gott ist größer. Und zu sagen, Gott sieht auch diese Not. Denn es ist ganz gleich, welche Not jemand hat. Ganz egal, wie es irgendeinem Menschen auf dieser Welt geht. Es geht diesem Menschen nicht so dreckig, wie es Jesus am Kreuz ging. Wenn ich mit Vergleichen anfange, dann muss ich jedes Mal eigentlich sagen, ich habe, also so von wegen, also meine Familie verhungert gerade und ich werde gefoltert, aber das ist noch nicht so schlimm wie das, was Jesus getan, was jetzt Jesus angetan wurde. Brauche ich gar nicht mit ihm bei, damit brauche ich gar nicht bei ihm ankommen. Nee, das Gegenteil. Auch wenn meine Not noch so gering ist, Gott sieht diese Not an. Nicht, weil es die größte Not überhaupt wäre. Denn die hat Jesus eben getragen, sondern weil Gott auch mein kleines Problem kümmert. Wenn dem Kind an Weihnachten das Spielzeug kaputt geht, dann ist das eine große Situation für das Kind. Und ich kann dem Kind nicht einfach sagen, jetzt reg dich nicht so auf, anderswo verhungern die Kinder. Sondern ich nehme es ernst, was das Kind sagt. Und ich sage, okay, das ist ja für mich kein Problem. Aber ich achte das Problem nicht gering. Oder gerade bei den Teenagern, die erste Liebe und es hat nicht geklappt. Und dann liegt das. Also dann liegt das Mädel auf dem Bett und heult, weil tut weh und alles. Und dann nicht zu sagen, ach, jetzt hab dich nicht so, sondern dann zu sagen, ich achte diese Not nicht als gering. Das ist das, was Gott ausmacht. Das ist das Sanftmütige in Jesu Charakter. Also Sanftmut zum einen, dass er den Leuten begegnen kann, wie sie es brauchen, den Pharisäern und Schriftgelehrten mit der Härte, den Sündern mit der Liebe. Also bei den Pharisäern und Schriftgelehrten ist es auch Liebe, aber eben in harter Weise. Weil dass er auch bei den Leuten ankommen kann, die im Dreck liegen und heulen, selbst wenn er sagen könnte, du hast es doch viel besser als derjenige. Er legt sich in den Dreck dazu und heult mit. Das kann Jesus. Und das hier ist genau das, was sie beten. Achtet da all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat. Da ist natürlich einiges passiert. Sie haben also immer wieder durch eigenes Verschulden sich das zu Schulden kommen lassen. Sie sind aus dem Land getrieben worden, sind jetzt natürlich wieder zurück, aber trotzdem immer noch eigentlich Spott der Feinde. Und dann eben, achte es nicht gering. Und das tut Gott tatsächlich auch nicht. Und jetzt kommt aber, wen hat's getroffen? Unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk. Also die Könige, David, na, Saul davor noch. Salomo, dann die Trennung, die Könige im Süden in Juda und die Könige im Norden in Israel, was denen alles passiert ist, zum Teil durch eigenes Verschulden, zum Teil, weil sie sich an Gottes Wort gehalten haben. All dieses Elend. Wen hat es noch getroffen? Die Fürsten. Fürsten, das sind die Stammesfürsten, die Sippenführer, die Ortsvorsteher, wer auch immer. Die auch zum Teil mit allem Möglichen zu tun hatten. Die Priester. Ja, gerade die Priester, die sich für Gott weiter eingesetzt haben. Wenn ein ungerechter König da war, die haben die Fülle die haben den Zorn des jeweiligen Königs tragen müssen. Propheten. Ja. Nicht Nehemia, Entschuldigung, Elia. Der auf der einen Seite zwar die Baalspriester beseitigt hat, der auf der anderen Seite dann aber den Zorn der Königin hat fürchten müssen. Und Gott sagt ihm dann an der Stelle ja übrigens auch nicht, also von wegen Elend gering achten oder nicht gering achten, trägst du dich denn also auf, du hast gerade 850 Baals und Aschera-Priester umgebracht. Elisa, der auch verfolgt wurde, der tatsächlich auch trotzdem in Ehren gestorben ist, aber gerade auch im Südreich. Nord- und Südreich, also. Aber im Südreich Jesaja und Jeremia, die wirklich gelitten haben. Jesaja, der nach jüdischer Tradition zersägt wurde unter Manasse. Jeremia, der 40 Jahre lang gepredigt hat, das Volk möge doch umkehren. Und es hat nicht funktioniert. Hesekiel im Exil, Daniel auch im Exil. Hosea, der die Hure heiraten musste. Amos, der aus dem Süden in den Norden hoch sollte und alles Mögliche den beibringen. Auch natürlich das Elend, das selbstverschuldet gekommen ist, wie bei Jona. All das bei den Propheten. Propheten sind übrigens nicht nur diejenigen, von denen wir Bücher haben, also das wäre jetzt Jesaja, Jeremia und so weiter, sondern eben Elia und Elisa, auch Propheten. Josua ist ein Prophet. Moses ist ein Prophet. So, dann, wer wird noch genannt? Die Väter. Väter sind nicht nur die männlichen Vorfahren, Väter sind auch die, sind alle Vorfahren, aber natürlich besonders die Väter, weil die Männer vor Gott besonders verantwortlich sind. Und da geht tatsächlich einmal alles hoch. Alles, also ganz gleich, ob das ein Fürst war im Stamm oder nicht, ob der ein hohes Tier, ein niedriges Tier war, unsere Väter, wer auch immer meine Vorfahren waren, die haben sich das zu Schulden kommen lassen. Und dein ganzes Volk. Also, da nicht nur die Vorfahren, auch noch alle anderen aus der Verwandtschaft und alle, die bis jetzt sind. Seit der Könige von Assur, das ist die Zeit, in der Abraham ins verheißene Land gezogen ist, bis auf diesen Tag. Also, 45 Jahrhundert vor Christus. Und das soll Gott alles nicht gering achten. Und eben, wie gesagt, das Schöne ist, das tut er auch nicht. Er nimmt die Not ernst, selbst wenn er sagen könnte, anderen geht es viel schlechter als dir. Vers 33. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Ganz wichtig bei der Buße, Gott recht zu geben. Stolz bedeutet, ich weiß es besser oder ich meine es besser zu wissen als Gott. Buße bedeutet, in Demut zu sagen, nein, du weißt es besser. Du machst es richtig, du machst es gut. Und dann eben zu sagen, das habe ich über mich gebracht, das hast du über mich gebracht. Was ist jetzt was? Ich finde es immer ganz nett, grob zu sagen, ich bringe es über mich und Gott bringt es auch über mich. Nämlich indem Gott seine Hand über mich hält zum Schutz und ich mich dann unter seiner Hand wegbewege. Denn alles, was um die Hand herum passiert, ist Gottes Zorn, der niederfällt. Gottes Zorn entweder von ihm direkt oder dass er halt andere Mittel und Wege benutzt. Aber der Zorn, der rauskommt, der überall runterfällt und alles trifft und niedermacht, was nicht unter seinem Schutz ist, unter seiner schützenden Hand. Dann bringe ich es über mich, wenn ich rausgehe, und Gott bringt es über mich, wo ich halt auch rausgehe. So. Und was ist dabei bei Gott? Er ist gerecht. Das heißt, es gibt nicht zu viel und nicht zu wenig. Dass ich nicht denke, Gott handle ungerecht an mir. Also passiert mir zwar trotzdem immer wieder, dass ich sage, du bist gemein, du bist nicht fair und alles Mögliche. Aber im Rückblick werde ich dann doch sagen, doch, du bist gerecht. Auch wenn ich es nicht verstehe. Eben, das wird hier auch dann nochmal gesagt, du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und dieses Wort für gottlos, das bedeutet tatsächlich erstmal vom Ursprünglichen her, dass man den rechten Weg verlassen hat. Finde ich wunderschön, wenn man das sich vornimmt, wenn man also vor Augen hält, weil den Weg verlassen ist für uns Christen, dass ich nicht mehr mit Jesus gehe. Denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das geben sie alles zu. Gott, du bist gerecht gewesen, wir sind ungerecht gewesen. Du hast gerecht getan und wir haben es nicht gerecht getan. Und jetzt kommt Vers 34. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Es werden nochmal erwähnt, die Könige, Fürsten, Priester und Väter. Nicht alle anderen noch dazu, weil die Propheten, die waren auf der richtigen Seite, zumindest die, die von Gott berufen sind. Sie haben nicht nach deinem Gesetz getan. Das Wort Gesetz ist vom Griechischen her, wenn wir ins Hebräische gucken, ist es das Wort Torah. Das ist die Wegweisung, weil Gott uns den Weg weist. Nochmal hier mit Gott los und dem Weg und so weiter. Wir haben nicht nach deiner Torah, nach deiner Wegweisung getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Wie hat er sie bezeugen lassen? Durch Mose. Durch die Propheten. Dadurch, dass eigentlich an allen möglichen Stellen das Gesetz immer wieder vorgelesen werden sollte. Und tatsächlich auch jetzt noch einmal hier, dass ihnen das Gesetz vorgelesen wurde und alles, was das Volk an schlechten Dingen getan hat, ihnen nochmal vorgehalten wurde. Darauf haben sie nicht Acht gehabt. Dann geht es noch weiter in Vers 35. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht, bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast, in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen gegeben hast, und sie haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. Also, sie haben dir nicht gedient. Umkehrformel, sie haben anderen gedient. Denn der Mensch dient immer. Der Mensch verehrt auch immer irgendeinen Gott. Und wenn es nicht der Gott der Bibel ist, dann ist es ein Gott, den ich mir selber zusammengebastelt habe. Entweder finde ich den halt woanders, in einer anderen Religion, und sage dann, den nehme ich, aber der passt mir auch ganz gut von dem Ganzen. Oder eben wirklich, ich nehme von hier, von da, von dort. Und mein Gott ist immer das, wohin ich zuallererst fliehe, wenn ich ein Problem habe. Deswegen habe ich ganz viele Götzen, selbst wenn ich ein Christ bin. wo ich erstmal sage, buh, hier, da gehe ich jetzt hin. Das Problem habe ich, da gehe ich jetzt sofort hin, anstatt dass ich erstmal ins Gebet gehe. Wenigstens sagen, Jesus, wir gehen jetzt gemeinsam dahin. Wenn du mir auf dem Weg sagst, dass ich falsch bin, dann bin ich halt falsch und kehre hoffentlich wieder um. Aber eben, sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht. Also, als die Könige, Fürsten, Priester, die Väter, die Zeit hatten, in der sie etwas machen konnten. Da haben sie Gott nicht gedient. Es ist das eine, dass ich Gott diene, wenn ich daran nichts ändern kann. Wenn ich an meiner Situation nichts ändern kann, wenn ich irgendwo unten bin, nur am Dienen. Es ist manchmal einfacher, als wenn ich in einer Machtposition bin. Denn die Machtposition, da kommt der Teufel ganz oft rein, weil er weiß, dass von da oben noch mehr an blöden Dingen eingerichtet werden kann. Also in der Zeit der Macht haben sie dir nicht gedient. Bei all der großen Güte, die du ihnen erwiesen hast. Gott war gut und gut und noch besser. Und trotzdem haben sie nicht gedient. Allem zum Trotz, was Gott mir Gutes tut, laufe ich doch immer wieder woanders hin. Und davor warnt Gott auch. Also das ist eine der Sachen, bei denen er im 5. Buch Mose warnt, dass es den Leuten zu gut gehen kann. Er sagt tatsächlich auch, dass es ihnen zu schlecht gehen kann. Das kommt auch nochmal in den Sprüchen, dass dann da gebetet wird, ich möchte nicht, dass es mir zu gut geht, weil ich sonst den Herrn vergessen könnte. Ich möchte auch nicht, dass es mir zu schlecht geht, weil ich sonst anfange zu stehlen. Wobei man eher bei denjenigen, denen es schlecht geht, verstehen kann, dass sie sich nicht dran halten. Weil sie dann meinen, dass sie Gott nicht vertrauen könnten. Also aus menschlicher Sicht kann man es eher verstehen. Und es ist genauso bescheuert. Wenn ich arm bin, muss ich mich genauso auf Gott verlassen, wie wenn ich reich bin. Und ich habe bei beiden die Tendenz, dass ich sage, ich kann und brauche mich nicht mehr verlassen auf Gott. Wegen aller möglichen Dinge. So. Also, du hast ihnen große Güte erwiesen in dem fetten Land, das du ihnen gegeben hast, also in Israel, das so von Fett trieft, also von Gottes Segen. Und sie haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. Gott nicht zu dienen, heißt, dass ich meinen bösen Gelüsten und Werken nachgehe. Gott nicht zu dienen bedeutet, ich will lieber selber mein eigener Herr sein, weil ich dann tun und lassen kann, was ich will. Wenn ich mich dann bekehrt habe, dann stelle ich fest, nee, ich musste tun und lassen, was ich wollte, als ich noch nicht bekehrt war. Und jetzt kann ich tun und lassen, was Gott will. Das ist das Schöne, wenn man dann endlich dran ist. Das muss auch immer weiter sich noch durchsetzen, weil ich immer noch wieder dem Wort Gottes mich widersetze. Aber ich habe mehr und mehr die Freiheit, das zu tun, was Gott will. Auch wenn es mir selber in meinem Fleisch nicht passt. Vers 36. Siehe, wir sind heute Knechte. Und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Zweimal wird gesagt, wir sind Knechte. Das heißt, wir dienen dir. Wir gehören dir ganz. Knechte könnte man auch mit Sklaven übersetzen. Moment mal, Israel ist doch befreit worden. Ja. Jesus sagt auch, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er das vorher gesagt hat oder das andere eben jetzt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Eines Johannes 8, 32, das andere Johannes 8, 36, aber beides zusammen. Und dann gibt es aber gleichzeitig im Neuen Testament, gerade in den Briefen, dass immer wieder davon gesprochen wird, Knecht Christi Jesu. Ich bin zum einen frei. Ich bin frei und bin nicht mehr Knecht der Sünde. Ich bin nicht mehr Knecht von dem, was der Teufel mir alles aufheizt, sondern dadurch, dass ich Gottes Wort erkenne als die Wahrheit, dadurch bin ich frei. Dadurch, dass ich Jesus als den Herrn über all diese Dinge in meinem Leben anerkenne, dadurch bin ich frei. Schön wäre es, wenn ich das auch weiter beachtete. Und auf der anderen Seite bin ich aber dann sein Knecht. Ich bin derjenige, der sich nun freiwillig verpflichtet, das zu tun, was Gott von mir will. Das sagt Israel hier nun. Wir sind heute Knechte. Wo? In diesem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast. Also, wir sind jetzt wieder genau dort, wo du uns haben wolltest. Und das verheißene Land ist ein Bild für das Leben, das von Gottes Geist bestimmt ist, in dem Frucht gebracht wird, in dem der Mensch sich daran freuen kann, in dem er sich vermehren kann, in dem auch die Frucht vermehrt wird und alles. In diesem Land. Dann wird es nämlich auch noch gesagt, du hast uns das Land, das hast das Land unseren Vätern gegeben, seine Früchte und Güter zu genießen. Also Früchte, das, was immer wieder nachwächst, und Güter, die Rohstoffe, unter anderem. Aber tatsächlich, um es zu genießen. Nicht zu sagen, nee, ich sollte doch eigentlich damit zufrieden sein, dass ich jetzt hier in diesem Land bin. Es gibt ein wunderschönes Lied, das singt man zum Passafest bei den Juden. Das heißt Dayenu. In jeder Strophe heißt es, wenn Gott uns nur dies und das und jenes getan hätte, dann wäre es schon genug. Also wäre es uns genug, heißt Dayenu. Dann ist der Refrain, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, 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 Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dayenu, Dayenu. Und in die Strophen wird dann ganz viel Text reingepackt. Das muss man wirklich ganz langsam üben, wenn man es nicht als Muttersprache kann. Aber es macht Spaß. Jede Strophe, dann immer wieder weiter. Immer wieder weiter, immer wieder weiter. Und auch hier, Früchte genießen. Es gibt immer mehr. Und die Güter, genieß einfach das, was Gott dir gegeben hat. Und das Schöne ist, dann gibt er dir noch mehr. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Genau, in diesem Land, dort, wo ich von Gottes Geist beherrscht bin, da bin ich sein Knecht, weil ich weiß, dass er sich dann besonders um mich kümmert. Vers 37. Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünde willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. So, jetzt geht's dann doch nochmal wieder dahin. Sie sind zwar zurückgekehrt, aber sie sind fremd beherrscht. Das ist etwas, das sich von Israel in gewisser Weise bis 1948 nicht geändert hat. Eigentlich schon seit der Zeit der Könige, weil wenigstens unter Achas, dem Vater von Hiskia, da sind sie schon Vasallen der Assyrer geworden und im Nordreich schon ein bisschen früher sogar, sind abhängig geworden von den anderen Königen und noch weiter und weiter und weiter, und dann ist das Nordreich nach Assyrien, das Südreich nach Babylon. Babylon wurde erobert von den Persern. Die Perser wurden danach dann aber erobert von den Griechen. Die Griechen wurden erobert von den Römern. Und die Römer haben Israel aus dem Land rausgeworfen. Da sind alle möglichen anderen Völker da unten hingekommen. Und erst 1948 hat Israel wieder einen eigenen Staat bekommen. Und in einer gewissen Weise sind sie immer noch fremdbestimmt. Warum? Weil ihnen die UN zum Beispiel vorschreiben will, wie sie alles Mögliche machen. Sie dürfen sich nicht selber um die Dinge kümmern, sondern sie kriegen sofort immer einen auf den Deckel. Die anderen nicht. Wunderbar, wenn man sich das genauer anguckt. Achtung, Ironie. Und jetzt sagen sie hier, der Ertrag unseres Landes gehört den Königen. Also, andere bereichern sich daran, an dem, was das Volk macht und tut und hat, obwohl sie doch eigentlich wieder da sind. Obwohl sie wieder zurückgekehrt sind. Und das ist etwas, was man ganz oft feststellt, man will den Weg mit Gott gehen. Und man kehrt zurück zu ihm. Aber doch ist immer noch wieder ganz viel, was fremdbestimmt ist. Wo nicht Gottes Geist wirklich regiert. Wo nicht Gottes Wort das Leben bestimmt, sondern wo andere Könige sich die Frucht einheimsen. Der Ertrag des Landes bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast. Also, das heißt schon, Gott hat diese Obrigkeit eingesetzt, aber er hat sie eingesetzt als eine Art Strafe. Er hat sie eingesetzt als Strafe darüber, dass Israel sich nicht daran gehalten hat an Gottes Wort. Und dann geht's weiter. Sie sind eben deswegen in großer Not. All diese fremde Macht hat Anspruch auf das, was Israel macht und was die tun und was dabei herauskommt. Und das wollen sie nicht. Das will auch Gott eigentlich nicht. Die einzige Fremdbestimmung im Anführungszeichen, die Gott über den Menschen haben will, ist er selber. Das ist das, wenn Jesus wirklich König ist in meinem Leben. Und das, dann muss aber trotzdem alles Mögliche wieder erkämpft werden, was der Teufel halt gestohlen hat. Das muss wieder zurückerobert werden. Es geht nur dadurch, dass ich Buße tue. Dafür ist das super, dass wir die letzten paar Male eben wirklich dieses Bußgebet hatten. Und wir gehen jetzt auch noch ein bisschen weiter ins Kapitel 10 hinein. Aber darin sehen wir mal wirklich noch, was es bedeutet. Ich blicke zurück, ich blicke auf meine aktuelle Situation und dann blicke ich noch voraus, ich blicke auf Gott. Ich sage ihm, guck mal, so ist die Situation. Das ist eigentlich wieder ein Hilferuf. Übrigens, Hilferuf haben wir in den traditionellen Kirchen vor allem. In den nicht so traditionellen Kirchen hat man es eher in irgendwelchen Liedern, man hat es aber dann gar nicht mehr so unbedingt drauf. Kyrie eleison, dieser Ausruf heißt, Herr, erbarme dich. Hoshiana, Hosiana eben, heißt, Herr, hilf oder hilf doch. Also Herr ist jetzt ja gerade ergänzt. Beides sind Bußrufe. Und zwar aus meiner Sicht, ich tue Buße und sage, Herr, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Ganz gleich, was mir in diesem Leben begegnet, ich brauche deine Hilfe. Gibt diesen schönen Spruch, den kriege ich nicht komplett hin, aber im Ansatz. Soweit für heute, Herr. Ich habe nicht gelogen, habe nicht gestohlen, habe mich meinem Nächsten gegenüber nicht böse verhalten. Ich habe dies und das und jenes nicht getan. Das Leben ist perfekt. Aber gleich, in 10 Minuten muss ich aus dem Bett aufstehen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ganz gleich, was passiert, ich brauche diese Hilfe, weil ich sonst immer wieder feststellen muss, dass ich fremd beherrscht bin. Obwohl ich doch eigentlich zu Jesus gehöre. Also, so krass. Übrigens, das ist dieses Tauziehen zwischen Römer 6 und Römer 8, das in Römer 7 passiert. Paulus sagt, ich will doch eigentlich gar nicht und trotzdem immer wieder. Bin getauft, bin gestorben meiner Sünde beim alten Leben und all dem, was dazu gehört. Ich lebe trotzdem nicht so und dann, aber es ist keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind und ich lebe jetzt im Geist Gottes. Trotz der Leiden dieser Welt. Das kommt auch noch in Römer 8. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen in Kapitel 10. Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Darum, immer das Wort darum seht, findet raus, wieso es darum steht, in diesem Fall, wegen all der Dinge davor und vor allem der Ertrag des Landes gehört den anderen Königen und nicht uns. Das ist super. Und Sie wissen, das kommt nur dadurch, dass wir wieder ganz zu Gott zurückkehren und zu seinem Wort. Also darum eine feste Abmachung aufschreiben, das ist auch, es ist ja ein Vertrag. Und ein Vertrag ist eigentlich schon durch einen Handschlag gesichert. Aber wenn man es aufgeschrieben hat, können beide Seiten noch weniger davon weg. Deswegen hat Gott ja alles aufgeschrieben in seinem Wort. Und deswegen sagen die hier auch noch einmal, wir wollen es alles aufschreiben. Und die Fürsten, Leviten und Priester, die sollen es versiegeln und unterschreiben. Die, die unser Volk anführen, die, die Gott in Verantwortung gestellt hat, die sollen es unterschreiben. Jetzt werden sie alle aufgezählt, nämlich Nehemiah der Statthalter, der Sohn Hachaljas und Zikia, Seraja, Asaria, Jeremia, Paschur, Amaria, Malkia, Chatu, Shebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maasja, Bilga und Shamaya. Das sind die Priester. Also, zuerst Nehemia, dann die Priester dazu. Ich gehe heute nicht auf die Namen ein. Nächstes Mal wohl auch nicht. Das wäre etwas, was nochmal wieder ganz viel anderes dazu brächte, aber das lassen wir diesmal. Die Leviten aber sind Jeschua, der Sohn Asanias, Binui von den Söhnen Chenadats, Kadmiel und ihre Brüder, Shechania, Hodia, Kelita, Pelatja, Hanan, Micha, Rechob, Hashabia, Sakur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani, Beniten. Die Oberen des Volkes sind Parosh, Parat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Asur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Rem, Makpiash, Meshulam, Chesir, Meshezabel, Tzadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Ananya, Hoshea, Hananya, Hashub, Lochesh, Pilcha, Shobek, Rechum, Hashavna, Maaseya, Achia, Hanan, Anan, Maluch, Harim und Baana. All das sind die Anführer des Volkes, die sich extra haben namentlich aufschreiben lassen, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass unser Name dazugehört. Wir wollen, dass die Leute sehen, wir meinen es ernst. Wir wollen auch, dass Gott sieht, wir meinen es ernst. Und Gott war es so wichtig, dass er es bis heute aufgehoben hat. Also diese Leute werden dadurch geehrt, dass man ihre Namen auch liest. Nein, schon deswegen mache ich das gerne. Ich ehre diese Leute damit. Selbst wenn ich die Namen nicht unbedingt immer perfekt ausspreche und was auch immer, aber ich ehre sie damit, dass ich sage, ihr habt euch damals dazu verpflichtet. Super. Will ich jetzt auch machen. Vers 29. Ja, wir haben 28 Verse jetzt in der kurzen Zeit behandelt. Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und sich zum Gesetz Gottes halten, samt ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen können, Komma. Also, das übrige Volk, und jetzt wird nochmal gesagt, Priester und Leviten, also die Nachkommen Levis und insbesondere Aarons, die für den Tempel zuständig sind. Die Torhüter, also diejenigen, die darauf achten, wer darf in den Tempel rein, wer nicht und welches Opfertier. Die Sänger, die Musik machen für Gott, die Jesus im übertragenen Sinne damals und heute eben noch so anders unter die Leute bringen, weil Singen sich viel weiter bewegt. Tempelsklaven, also die Nachkommen der Gibeoniter, die eigentlich gar keine Kanaaniter waren, um zu zeigen, dass unsere Fehler trotzdem dem Sinn und Zweck Jesu dienen können. Und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben. Es ist nämlich immer wieder passiert, das hat Gott bewirkt durch das ganze Zeugs damals, dass die Juden unter die Völker verstreut wurden. Dadurch haben andere vom Gott Israels gewusst und gelernt und haben sich dann von ihren Göttern abgewandt und sind umgekehrt. Also wo auch durch das Böse etwas Gutes passiert ist. So, und dann eben mitsamt ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, also die sie sich abgesondert haben, haben gesagt, unsere ganze Familie geht jetzt. Das ist besonders das Krasse, wenn sich der Vater bekehrt bei einer Familie, dann kommt oft die ganze Familie mit dazu. Am schönsten fand ich das, oder also selber miterlebt habe ich bei Pro Christ, als ich Seelsorger war, und stand tatsächlich eine ganze Familie da. Und der Vater hat seine Familie im Arm gehalten, Vater, Mutter, zwei Kinder, und er gesagt hat, das machen wir jetzt alle zusammen. Vielleicht hat die Mutter ihn auch dahin bewegt, könnte sein, aber auf alle Fälle, der Vater hat gesagt, jetzt. Und im schönen Film, wie heißt das auf Deutsch? Auf Englisch heißt er Faith Like Potatoes, also Glauben wie Kartoffeln. Mir fällt der deutsche Titel nicht ein. Schottische Abstammung, wohnt in, also ist in Afrika aufgewachsen, aber und zieht mit seiner Familie nach Südafrika, weil es dort besser ist. Sie gehen dort in einen Gottesdienst, weil sie eingeladen werden, und er wird so überwältigt. Davor waren Säufer und Flucher und alles Mögliche. Und er ist so überwältigt, er steht auf und nimmt seine Familie mit vorne hin zum Altar und übergibt sein Leben Jesus. Und der ist dann später auch Missionar geworden und alles, also Missionar im eigenen Land. Also, wenn die Väter sich draußen bewegen, dann nehmen sie ihre Frauen, Söhne und Töchter mit. Hoffentlich nur eine Frau jeweils, aber Söhne und Töchter können es ja mehrere sein. Alle, die es verstehen können. Nochmal, das hatten wir bei der Bibelstunde schon in Kapitel 8. Verstehen nicht unbedingt nur im Kopf, verstehen auch im Herzen. Natürlich im Kopf ist es wichtig, dass ich auch die Worte zusammenreimen kann und alles. Andererseits traue den Leuten ruhig mehr zu. So, aber da ist vor allem auch wichtig, dass sie es eben selber lernen. Und weil man, wenn man eine Sache lernt und so versteht und sich wiedergeben kann, dann rutscht es mitunter anders ins Herz. Ich muss aber tatsächlich sagen, es funktioniert beides, weil deinen Kindern kann man vom Glauben erzählen und die verstehen vielleicht noch nicht wirklich alles. Aber das eine verstehen sie. So. Und dann eben noch der nächste Vers, Vers 30, und da hören wir dann danach auf. Sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Also, was sollen sie machen? Sie sollen sich anschließen, wem? Ihren Brüdern, den Mächtigen. Also, die Mächtigen sind Statthalter, Priester, Leviten, genau. Und die anderen Stammesfürsten auch. So. Worin sollen sie sich ihnen anschließen? Dieser Abmachung beitreten. Also, wir halten uns dran, nämlich zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht des Gottes, gegeben ist. Also das Wort Gottes einhalten, weil sie wissen, das hat uns Gott gegeben, damit wir leben. Und darum wollen wir es auch halten. Und das tun sie hier auch freiwillig, weil sie zum einen, weil sie gemerkt haben, wo das andere hinführt, und zum anderen aber auch wirklich, weil sie es wollen. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Also, das passiert dann tatsächlich nicht aus einer Furcht heraus, sondern aus der Liebe zu Gott. Und wenn das, was bei Mose passiert ist, der nur ein einfacher Mensch war, dem Gott es gegeben hat, wie viel mehr dürfen wir das bei Jesus machen? Und wie viel mehr dürfen wir diesen Bund jedes Mal wieder erneuern, wenn wir wie heute auch wieder an den Tisch des Herrn kommen? Jedes Mal wieder diesen Bund erneuern und zu sagen, ich habe zwar Mist gebaut, aber ich will wieder darin wandeln. Eben meinen Lebensweg führen. Epheser 5, da geht es ums Wandeln. Wird in Luther 84 zumindest übersetzt mit Leben, aber es ist tatsächlich darin wandeln, darin gehen. Einfach den Weg Gottes gehen im Licht. Und dann, also durch Mose, den Knecht Gottes, Mose überboten durch Jesus, den Sohn Gottes. Dadurch sind wir auch in einem anderen Bund. Denn Mose ist der Knecht Gottes, darum sind sie seine Knechte, darum sind sie Gottes Knechte. Jesus ist der Sohn Gottes und darum sind wir Söhne Gottes. Nicht Söhne wie Jesus selber, dass wir Gott wären, aber wir haben dieselbe Stellung durch Adoption. Galater 4 ist genial. Lest euch das gerne mal durch. Bin gerade nicht ganz sicher. Müsste Galater 4, Vers 4 und dann folgende sein. So. Was wollen Sie tun? Die Rechte, alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Also, wer ist Gott? Er ist der Herr, also der Bundesgott, dessen Namen wir anrufen dürfen und werden errettet. Unser Herrscher. Er ist derjenige, der wirklich über uns herrscht. Kein anderer soll uns fremd beherrschen. Da wo das jemand anderes tut, will ich Buße tun und sagen, ich halte mich an Gottes Wort. Und je mehr ich das tue, Altes und Neues Testament, alles im Blick auf das Kreuz und die Auferstehung, je mehr ich das tue, desto mehr bemerke ich, ich bin tatsächlich frei. Da, wo ich Gottes Knecht bin, wo ich Gottes Kind bin, da bin ich frei von dem, was die anderen mir aufgeben wollen. Und je mehr das bei mir ist, desto mehr genieße ich tatsächlich von der Frucht, die Gott mir geben will. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir umkehren dürfen und dass wir sagen dürfen, wir wollen die Frucht wieder selber genießen und die Güter, die du uns in diesem Leben gegeben hast, die du uns in diesem Leben durch deinen Geist gegeben hast. Hilf du uns, dass wir uns wieder ganz und gar an dein Wort halten. Da, wo wir es verstehen, da, wo wir es noch nicht verstehen, dass wir bei beiden sagen, ich halte es trotzdem und ich nehme es für mein Leben an. Und dass wir dadurch mehr und mehr sehen können, wie du uns groß und gut und gnädig versorgst. Amen.